Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Herzlich willkommen im letzten monothematischen Podcast für dieses Jahr in unserer Deluxe-Ausgabe zum Thema Cyberpunk. Ich bin Gesa Ufer und uns in der Kompressor-Redaktion ist da ein merkwürdiger Zusammenhang aufgefallen. Einerseits spielt nämlich der Cyberpunk-Klassiker überhaupt, Ridley Scotts Blade Runner, im Jahr 2019. Genauso wie Akira, eine sehr berühmte japanische Manga-Spielart dieses Genres. Andererseits und höchst real nennt der alte Blade Runner-Fan Elon Musk sein neues Superauto Cybertruck und lässt es auch genau so aussehen, als käme es direkt aus Blade Runner angefahren. So ein futuristischer Panzer ist das. Und ein mega Blockbuster Cyberpunk-Game wird auch schon mit allem Tamtam angekündigt dieser Tage. Wir fassen zusammen: Cyberpunk's Not Dead. Lars Schmeink ist Medienwissenschaftler, Vorsitzender der Gesellschaft für Fantastikforschung und Herausgeber des wissenschaftlichen Handbuchs The Routledge Companion to Cyberpunk Culture. Und er definiert Cyberpunk so.
Ich glaube, die einfachste Definition ist so ein Bonmot, was Bruce Sterling dafür gefunden hat, einer der Autoren des Cyberpunk, High-Tech, Low-Life. Also da steht auf der einen Seite ein Leben, das total von Technologie dominiert ist, von Technologie durchsetzt ist, und auf der anderen Seite das Low-Life steht für so eine Ungleichheit, für eine starke soziale Trennung, die wir erleben. Also die Corporations, die Firmen dieser Welt sind irgendwie allmächtig geworden, Nationalstaaten haben kaum noch irgendwas zu sagen und jeder Einzelne von uns kämpft sozusagen ums Überleben, indem er sich entweder anpasst und mitmacht oder halt einen Gegenweg findet. Und daher kommt so diese Dualität High-Tech, Low-Life.
Also das Cyber, klar, das kann man sich relativ schnell auflösen mit Kybernetik, mit dem Digitalen, aber wie kommt überhaupt der Punk da ins Spiel?
Also die Geschichte dazu ist eigentlich, dass der Kollege, der den Begriff erfunden hat, der suchte nach einem Doppelbegriff, also der wollte etwas sich gegenüberstellen und hat halt mit Worten rumgespielt, und Punk ist so eine Attitüde, die natürlich in den Ende der 70er Jahre auch eine Gegenbewegung zu Konformität dargestellt hat. Also eine Gegenbewegung zu all dem Angepassten, all denen, die Macht haben. Und Punk war so eine anarchische Attitüde, die gesagt hat, irgendwie, ich bin dagegen, ich will das alles nicht. Und das fand er sehr passend und hat das zusammengebaut und hat gesagt, so, also wenn ich diese ganze Technologie sehe und die Frage mir stelle, wer hat die Macht dazu eigentlich, dann ist es der Punk sozusagen, der sich dem entgegenstellt, der sich dagegen wehrt und so ein anarchisches Moment da reinbringt.
Würden Sie mir recht geben, wenn ich behaupte, Cyberpunk ist im Grunde eine ja, sehr, sehr düstere, sehr verkaterte Spielart der Science-Fiction?
Ja, in der Grundstimmung ist das schon eher eine düstere. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir mit Cyberpunk halt ganz schnell so ein Bild im Kopf haben, eben Blade Runner. Und Blade Runner ist immer eigentlich Nacht, es ist immer dunkel, es regnet immer. Das muss nicht zwangsweise so sein, aber ja, wir haben das Gefühl, dass diese Welt, die uns da präsentiert wird, für die meisten von uns eher negativ aussehen würde.
Nun reden wir über Cyberpunk, weil er uns näher ist als manch einem lieb. Wie geht's Ihnen manchmal in der realen Welt im Jahr 2019? Also kommen Sie sich möglicherweise selbst mitunter so vor, als könnten Sie die Haupt- oder Nebenperson in einem gut gemachten Cyberpunk-Plot sein?
Ja, ich bin vielleicht nicht ganz so low-life irgendwie orientiert, wie das hier durchklingt. In den Cyberpunk-Romanen und Filmen geht es oftmals um Verbrecher, um Drogenhändler, ähnliches irgendwie so. Das ist vielleicht nicht ganz so, aber ich fühle mich schon sehr wie einer aus dieser Masse in Cyberpunk, über die bestimmt wird, die kaum noch irgendwie eine eigene Kontrolle darüber haben und wo wir mit technologischen Spielzeugen irgendwie ruhig gehalten werden, um bloß nicht darüber nachzudenken, wie problematisch unsere Welt vielleicht im Moment auch ist. Und ich glaube, das ist etwas, weswegen wir auch das Buch gemacht haben, halt einfach danach zu schauen, irgendwie so, wie viel von dem, was der Cyberpunk uns in den 80ern vorausgesagt hat, ist eigentlich aktuell denn da? Wie viel davon hat eigentlich so eine Aktualität bis heute oder gerade heute?
Darauf werden wir unbedingt noch zu sprechen kommen, aber lassen Sie uns doch vielleicht nochmal so ein klassisches Werk beschreiben. Also den Blade Runner möglicherweise, der wird immer wieder genannt als das Paradebeispiel. Warum genau? Was zeichnet diesen Film vielleicht auch ästhetisch aus?
Also das eine ist, glaube ich, dass wir optisch, also rein visuell, einfach Bilder mitbekommen haben, die uns bis heute prägen. Wenn wir an den Anfang des Films denken, so eine Kamerafahrt über das Los Angeles des Jahres 2019, also aus der Perspektive der 80er Jahre natürlich betrachtet, eine urbane Landschaft, Häuser dicht an dicht, aber alles im Dunkel gehalten, und dann brechen immer wieder diese kleinen Flammen auf, die aus irgendwelchen Schornsteinen von Industrie oder ähnlichem hochkommen. Also das Ganze wirkt extrem apokalyptisch auf eine gewisse Art und Weise. Und dann kommt dieses Flugauto rein und wir fliegen durch diese Landschaft. Und ich glaube, das ist einfach bis heute so eine Idee, die wir mit Cyberpunk auch verbinden. Also die Megacity, also Städte, die so groß werden, dass wir kaum noch eine Orientierung darin haben. Die Verbindung mit Industrialisierung, mit Technologisierung, die dadurch entsteht. Wir sehen in Cyberpunk ganz, ganz häufig diese Bilder von großen Werbetafeln, von Hologrammen, von Neonlichtern. Alles Zeichen unserer Technologisierung, aber eben auch alles Zeichen unserer Kommerzialisierung. Und ich glaube, das sind so diese Aspekte, gerade visuell, die wir ganz besonders stark darin sehen.
Der deutsche Underground-Kultfilm Decoder von 1984 steht wie kaum ein anderer für eine Mischung aus Cyberpunk und Gegenkultur. Die Handlung geht grob verkürzt so: Die Hauptfigur, der Decoder, arbeitet in einem Fast-Food-Restaurant und kommt irgendwann dahinter, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem ewig stumpfen Dauergrinsen seiner burgerfressenden Kundschaft und der Musik, die in dem Restaurant läuft. Musak, das ist diese dudelnde Dauerbeschallung, wie wir sie bis heute aus Fahrstühlen oder Supermärkten kennen. Musik zum drüber weghören sozusagen. Wie ein Besessener fängt der Decoder jetzt an, diese Musik im eigenen Studio zu zerlegen und neu zusammenzusetzen, weil er damit die Menschen auf seine Weise und gegen das System manipulieren kann. Sein Gegenspieler, das ist Jäger, ein Agent des Sicherheitsministeriums, der auf den Decoder angesetzt ist, um ihn zu stoppen. Der Film lebt von seiner coolen, düsteren Noir-Ästhetik, von einem unfassbar guten Soundtrack und natürlich von einer dystopischen Sprengkraft, die ihn bis heute sehr, sehr aktuell macht. Regie führte der Maler, Punkmusiker und Videokünstler Muscha. Maßgeblich am Drehbuch mitbeteiligt war der Filmproduzent, Musikverleger und Autor Klaus Meck. Und mit dem bin ich jetzt in Hamburg verbunden. Herzlich willkommen im Kompressor, Klaus Meck.
Hallo und vielen Dank.
Lassen Sie uns erst noch mal über das Personal reden. Sie hatten damals ja im Grunde kaum Geld und haben es trotzdem geschafft, wirklich Ikonen der frühen 80er Jahre Punk- und Industrial-Szene für Decoder zu gewinnen, vor und hinter der Kamera. Also William S. Burroughs selbst hat da mitgemacht in einer kleinen Rolle. Der einstürzende Neubautenmusiker FM Einheit spielt diesen unfassbar coolen Decoder. Christiane F. aus Wir Kinder vom Bahnhof Zoo verkörpert seine Freundin, aber auch Musiker wie Genesis P. Orridge, Soft Cell, The Psychic TV haben mitgemacht. Wie haben Sie das damals geschafft?
Die Antwort ist ganz einfach. Wir haben zusammen gewohnt. Ach. Also zumindest FM Einheit und Christiane F. Wir waren eine große WG in Hamburg. Es lag nahe, dann unseren Leuten Rollen zu geben. Und FM Einheit verkörpert praktisch ja auch sich selbst als Soundbastler, der er immer schon war bei den Neubauten und bis heute. Und auch Christiane hat da eine spezielle Rolle gekriegt, weil die ja immer so eine gespaltene Persönlichkeit spielt. Einmal so nach außen hin ist sie die berühmte Christiane vom Bahnhof Zoo. Und im Privatleben ist sie ganz anders. Aber so hat sich das ergeben. Und die Musiker, mit denen waren wir einfach in Kontakt, weil wir in der Musikszene unterwegs waren und tatsächlich auch diese Leute dann ab und zu bei uns übernachtet haben. Und man war befreundet.
Inhaltlich ist hier zentral dieser Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen dem, damals hätte man wahrscheinlich noch Schweinesystem gesagt, auf der einen Seite und dem Decoder auf der anderen. Und dieser Kampf läuft über Sounds. Und zwar, da ist diese sogenannte Musak, damit werden die Massen betäubt. Das hat durchaus ja einen realen Hintergrund. Das habe ich auch erst gelernt, als ich mehr über diesen Film las. Woher kommt etwa der Name Musak ursprünglich?
Das scheint tatsächlich einfach ein Firmenname zu sein. Musak Corporation aus Seattle damals. Und die Musik wurde in die Abnehmer, also in die Geschäfte, Läden, Fabriken, per Band oder Kabel eingespeist, denn wichtig war so die Reihenfolge dieser Musiktracks, die sich unter anderem am menschlichen Biorhythmus orientiert. Und so konnte man Arbeiter, Angestellte, wie auch immer, Käufer motivieren oder stimulieren. Das hat diesen Hintergrund. Ich finde heute, ich habe gerade einen ganz interessanten Artikel gelesen, heute läuft das sehr ähnlich, aber um ein Vielfaches effizienter. Wenn man mal das Beispiel Spotify nimmt, was ja heute, wo jeder, fast jeder Musik hört, da kannst du dir bestimmte Mood-Playlists laden. Mhm. Und da geht es ja beidseitig. Die kennen ja schon dein Konsumverhalten, deine Hörgewohnheiten und auch deine anderen Daten und können dann diese Listen genau auf dich abstimmen. Das ist eigentlich nichts anderes als Musak, nur noch mal subtiler.
Mhm. Geradezu visionär auch Szenen, in denen sie frühe Videospiele mit Szenen realer Kriege mischen. Das klingt dann nämlich so. Und es sind Szenen, wie wir sie im Grunde aus den modernen Drohneneinsätzen gut kennen. Sie haben auch etliche andere reale Sounds und Bilder mitverarbeitet. Welche zum Beispiel?
Es gab tatsächlich diese Aktion, die wir erfunden haben, dass man Kassetten verteilt und alle zu einem gleichen Zeitpunkt am gleichen Ort abspielt, sodass man einen Geräuschsound hat, wo man aber gar nicht weiß, wo der herkommt. Sowas passierte tatsächlich während der Dreharbeiten in Berlin, wo es diese Demos gab, anlässlich des Besuches von Ronald Reagan damals, wurde sowas organisiert. Man hörte also plötzlich Hubschrauber, Polizeisirenen und Polizeieinsätze, obwohl man nichts sah. Das haben wir nun fiktiv umgesetzt. Aber ich fand das so erstaunlich, dass so Ideen tatsächlich, dass man die auch treffen kann, würde ich gerne häufiger.
Decoder erleben wir ja, wie im Grunde staatliche und demokratische Strukturen zerfallen und mehr im Grunde undurchsichtige transnationale Konzerne die Macht übernehmen. Und in dem Zusammenhang scheint geradezu gespenstisch aktuell ja die Ansprache von Genesis P. Orridge in der Rolle eines Cyberpunk-Priesters. Das hören wir uns nochmal an.
Information is like a bank. Some of us are rich, some of us are poor with information. All of us can be rich. Our job, your job, is to rob the bank, to kill the guard, to go out there, to destroy everybody who keeps and hides the whole information.
Das ist ja wirklich geradezu gespenstisch aktuell. Was genau erzählt Genesis P. Orish? Worum dreht sich diese Szene? Was meint er?
Es geht genau um das Thema des neuen Films, um Informationsfreiheit. Information wurde schon damals geschützt wie auf einer Bank. Und er sagt, wir müssen diese Bank knacken. Information gehört allen, nicht nur ein paar Reichen oder übertragen auf heute, nicht nur ein paar Großkonzernen, die diese Informationen nutzen und vermarkten. Und das war tatsächlich sehr prophetisch, weil wir waren ja gerade am Anfang der Homecomputer und der neuen Technologie. Aber das heute verstehen das wesentlich mehr Leute. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum Decoder immer mal wieder im Gespräch ist, was mich natürlich freut.
Cyberpunk-Dystopien, die sich im Jahr 2019 auf geradezu unheimliche Weise einzulösen scheinen. Klaus Meck, Filmproduzent, Musikverleger und Autor, hat maßgeblich mitgewirkt an dem deutschen Cyberpunk-Klassiker schlechthin, an dem Film Decoder aus dem Jahr 1984. Ganz herzlichen Dank nach Hamburg für das Gespräch.
Ich danke auch.
Düstere Straßenschluchten, Dauerregen, ausdruckslose Gesichter, von denen schwer zu raten ist, ob sie zu einem Menschen oder einem Cyborg gehören. Dazu jede Menge Chrom und Neon in einem Raum, der ständig überwacht wird, ohne dass man überhaupt genau wüsste, von wem eigentlich. So ungefähr sind die Zutaten zu Cyberpunk-Filmen, Romanen oder auch Games. Der Medienwissenschaftler Lars Schmeink ist mir aus Hamburg zugeschaltet. Wir haben gerade viel über Decoder gehört, den deutschen Cyberpunk-Klassiker aus den 80er Jahren. Ridley Scotts Blade Runner aus dem Jahr 1982 war auch schon Thema. Seit diesen 80er Jahren hat sich das Genre ja enorm weiterentwickelt. Lassen Sie uns vielleicht doch kurz über diese Entwicklung sprechen. Besonders eindrucksvoll ist da der Film Matrix. Wir hören noch mal einen kleinen Ausschnitt zur Erinnerung.
Was ist die Matrix? Die Matrix ist nur eine Scheinwelt, die mit der Realität nichts zu tun hat. Welche Realität?
Sie beobachten dich, Neo.
Der Mensch ist eine Krankheit. Das Krebsgeschwür dieses Planeten. Und wir bringen die Heilung.
Schnell, holt mich hier raus!
Willkommen in der Wirklichkeit.
Was lässt sich über die Entwicklung des Genres in den 80er bis 90er Jahren sagen?
Also angefangen hat das Ganze ja als eine literarische Bewegung sozusagen Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Das wurde aber relativ schnell dann eben durch Blade Runner und ähnliches auch filmisch. Und wir sehen einfach, dass von da an Cyberpunk sich quasi ausgebreitet hat. Auf der einen Seite global, also Ghost in the Shell oder auch Akira zeigen, wir haben eine japanische Seite von Cyberpunk. Decoder zeigt, wir haben auch irgendwie in Europa hier Momente, in denen wir das aufgreifen. Das lässt sich so weiterführen. Auf der ganzen Welt gibt es sozusagen Reaktionen auf dieses Genre. Auf der anderen Seite sehen wir das medial, ne? Also wir sehen, dass sich das eben auch in den Comics irgendwie stark verbreitet, dass es sich in Computerspielen wiederfinden lässt, dass es sich weitgehend sozusagen durch alle unsere kulturellen Produktionen hindurchzieht und immer stärker irgendwie geworden ist. Und Matrix ist so ein großer Moment sozusagen, wo es einfach ein so großer Blockbuster und so großer Kinoerfolg irgendwie ist, dass Cyberpunk einfach nicht wegzudenken ist aus diesem Erfolgskonzept Hollywood-Kino.
Aber das heißt, täuscht der Eindruck oder geht dieses eigentlich anarchische, punkhafte wie in Decoder doch peu à peu verloren zugunsten so einer glatteren Popcorn, Hollywood oder vielleicht auch Manga-Ästhetik?
Ja, also die Frage wäre sozusagen, ob man Cyberpunk automatisch mit der Gegenkultur oder dem Underground des Punk gleichsetzen muss. Natürlich hat Cyberpunk von Anfang an schon immer auch mit einer Kommerzialisierung gespielt. Also zwar waren sowohl Ridley Scotts Blade Runner als auch Lisbergers Tron Anfang der 80er Jahre keine besonders großen Erfolge, aber schon da sieht man, Tron ist von Disney produziert worden. Auch da gab es schon erste Momente sozusagen, wo so eine Kommerzialisierung stattfindet. Ich glaube, das ist auch ganz schwer, das nicht zu haben, wenn man mit einem Buch wie von William Gibson, Neuromancer, auf einmal so einen Erfolg hat, dann natürlich gibt es irgendwie auch den Versuch, das kommerziell auszuschlachten. Ich glaube, der Punk lässt sich bei Matrix schon dadurch noch irgendwie wiederfinden, dass natürlich diese Bewegung, die die Menschen dort repräsentieren, ja eine Gegenbewegung sein soll gegen das machthabende System, in dem Falle die Agents. Also das heißt, der Moment einer Revolte gegen ein hegemoniales System, also gegen jemanden, der die Macht innehat, ist auch da in dem Film drin. Das hat weniger in dem Falle was mit der klassischen 70er-Jahre-Punk-Attitüde zu tun, aber die Grundidee, das Auseinandernehmen von Machtstrukturen, was Klaus Meck ja auch beschrieben hat bei Decoder, sehen wir hier bei Matrix auch. Also Neo und Morpheus geht es ja darum, die Welt, wie sie uns vorgegaukelt wird, mit all ihrer Technologie auseinanderzunehmen und uns neu wieder irgendwie dazu zu bringen, über Dinge nachzudenken. Und das passiert hier auch.
Leuchtet mir sofort ein. Aber was auch noch auffallend ist, wenn wir uns die Kulturproduktionen der vergangenen Jahrzehnte anschauen, das ist die Nähe der Cyberpunk-Filme und der Games. Also die haben sich ja aus ihnen heraus entwickelt. Warum gibt es diese enge Verbindung? Warum liegt die so nah?
Also ich glaube, das liegt in einem der Grundmotive des Cyberpunks natürlich begründet, nämlich die Idee, dass ein Computer die Möglichkeit bietet, alternative Welten, virtuelle Welten aufzubauen. Also schon bei William Gibsons Neuromancer, dem Roman, der das mitbegründet hat, irgendwie liegt es da drin. Gibson hat das Cyberspace als Begriff erfunden und fand diese Idee, dass innerhalb eines Computers eine neue Welt entsteht, die womöglich parallel zu unserer liegt, so spannend, dass er das beschrieben hat. Und ich glaube, diese Nähe, die findet sich halt eben auch automatisch deswegen, weil Computerspiele genau das tun. Computerspiele sind für uns parallele Welten, virtuelle Welten, in die wir uns flüchten können, die eine Alternative zu unseren darstellen. Und insofern ist jedes Computerspiel, das wir entwickelt haben, irgendwo im kleinen bisschen auch irgendwie eine Simulation, einen Cyberspace, irgendwie, in dem wir uns befinden. Und da liegt es natürlich nahe. Dazu kommt, dass natürlich Computerspiele sehr gerne oder sich sehr gut dann verkaufen, wenn sie besonders, sagen wir mal, provokante Elemente irgendwie beinhalten. Also wenn es um Action geht, wenn wir eine düstere Welt haben, die wir ergründen können. Und das ist natürlich beim Cyberpunk gerade so idealtypisch gegeben.
Jetzt gerade erleben wir, wie mit Riesentamtam so ein neues Blockbuster-Game auf den Markt gehievt wird. Das wird im nächsten Frühjahr erscheinen, Cyberpunk 2077 oder 2077.
Wake the fuck up, Samurai. We have a city to burn.
Eine Megakampagne mit Grimes, Keanu Reeves, also Hollywood und Musik-Superstars machen mit. Sind Computergames vielleicht sogar inzwischen sowas wie die Vorreiterkultursparte in diesem Genre? Also vielleicht sogar die Avantgarde in Sachen Cyberpunk?
Ich glaube, dass Computerspiele insgesamt als Kultursparte immer wichtiger werden, dass sie ein größeres Publikum im Zweifelsfalle sogar erreichen als manche TV-Produktionen. Und ich glaube, dass da vor allen Dingen auch natürlich so eine Synergie irgendwie entsteht. Also aus einer Idee wie, ich nehme einen Hollywood-Schauspieler wie Keanu Reeves und kann dann mit dem im Computerspiel was machen. Daraus kann ich natürlich auch hinterher wieder eine TV-Serie bauen, in der dann Keanu Reeves wiederum mitspielen kann. Matrix hat das schon gezeigt. Matrix hat nicht nur einen Film produziert, sondern auch noch ein Computerspiel, sogar ein Online-Spiel, hat Animationsfilme dazu gebracht. Also auch da ist schon so diese Transmedialität gegeben, die auch eben ein Element von Cyberpunk ist, nämlich sich über die Medien hinweg auch einfach die Themen zu erschaffen. Ich glaube, deswegen ist das für Computerspiele da ganz besonders interessant.
Was wird wohl als nächstes kommen? Also gibt es zum Beispiel schon neue Nachrichten aus Hollywood, wie das Genre dort weiterentwickelt wird?
Hollywood hat in den letzten Jahren besonders viel Zeit darauf verwendet, alte Elemente wieder neu aufleben zu lassen. Also wir haben eine Neuauflage von Robocop gesehen, wir haben eine Neuauflage von Ghost in the Shell gesehen. Ich glaube, das wird auf der einen Seite sicherlich weitergehen. Man hat ja gerade versucht, das Terminator-Franchise neu zu beleben. Auf der anderen Seite ist es so, dass sich Hollywood im weitesten Sinne, also auch mit inklusive TV-Produktionen bei Netflix zum Beispiel, für Buchvorlagen deutlich mehr interessiert und so zum Beispiel Richard Morgans Roman Altered Carbon als Serie verfilmt hat. Da kommt jetzt im nächsten Jahr die zweite Staffel und gerade ist bekannt geworden, dass HBO wohl den Roman Snow Crash von Neal Stephenson aufgekauft hat, auch ein Cyberpunk-Roman. Auch da wird sich eventuell dann zeigen, was man draus machen kann. Dazu, klar, Computerspiele sind ein ganz wesentlicher Bereich, aber für mich, glaube ich, der spannendste Bereich ist einfach zu sehen, inwieweit unsere Realität sich da auch eben noch mehr des Cyberpunks bedient. Und da muss ich im Moment einfach nach Hongkong gucken, wo die Proteste irgendwie gegen die chinesische Staatsmacht immer mehr Formen wie aus einem Cyberpunk-Film annehmen.
Das Beispiel Hongkong ist wirklich hochinteressant. Wir erleben da eben diesen Überwachungsstaat, der im Grunde jede Cyberpunk-Fantasie übertrifft. Aber wir erleben ja auch die Demonstranten, die sich dagegen wehren in echter Cyberpunk-Manier. Also die dann zum Beispiel mit Laserpointern diese Kameras ausschießen. Das sind wirklich Szenen wie aus einem Cyberpunk-Film, oder?
Ja, ich finde tatsächlich, dass wir dort diesen Konflikt zwischen Machthabern und denen, die sich dagegen auflehnen, ganz besonders krass sehen. Und hier ist natürlich die Technologie ein ganz wesentlicher Punkt. Also die chinesische Regierung hat viel, viel mehr Möglichkeiten technologisch, sich dort irgendwie Macht zu verschaffen, setzt die natürlich auch ein. Und auf der anderen Seite sehen wir dann Protestanten, die sich diese Technologie nehmen, diese Technologie möglichst einfallsreich einsetzen und gegen die Machthaber einsetzen, also eben die Laserpointer einsetzen, um Gesichtserkennung zu stören, sich Masken aufsetzen. All diese Sachen sind, glaube ich, sehr einer Mentalität des Cyberpunk entgegenkommend.
Dieses Beispiel, wie also Demonstranten Kameras ausschalten mit Lasertechnik zum Beispiel, dieses Beispiel findet sich auch in der Fashion zum Beispiel. Inwieweit werden da diese Techniken im Grunde adaptiert? Wie finden Sie sich da wieder?
Ich glaube, das Problem, was wir heutzutage überall mit haben, und das ist ja auch eins, was Punk zum Beispiel hat, ist, dass wir ganz, ganz schnell irgendwie zu einer Kommodifizierung kommen. Also dass natürlich der neoliberale Markt irgendwo sieht, ich kann mit Cyberpunk was verkaufen, bestimmte Elemente sich greift, bestimmte Optiken sich greift, bestimmte Ideen sich greift und daraus Gewinn ziehen möchte irgendwie. So, das passiert mit allem, was sozusagen im Underground irgendwie aufkommt, dass irgendein cleverer Mensch auf die Idee kommt, das zu vermarkten und auf ein T-Shirt zu drucken oder in irgendeiner Art und Weise irgendwie einzubauen. Ich glaube, gerade Fashion ist natürlich ein so hochstilisierter Kulturbereich, dass es extrem schwierig ist, da die Elemente des Cyberpunks irgendwie zu sehen und aufzugreifen und wirklich irgendwie umzusetzen. Es gibt tatsächlich auch Cyberpunk-Fashion, aber in den meisten Fällen ist das irgendwie eine Adaption von Fashion aus Filmen oder von Ideen, sowas wie Matrix, ne? Also in dem Moment, wo auf einmal alle im schwarzen Ledermantel rumlaufen und sich die Sonnenbrille aufsetzen, sieht das sehr cyberpunky aus. Es hat aber natürlich nichts mehr mit der Grundidee des Cyberpunk zu tun.
Und würden Sie grundsätzlich sagen, Cyberpunk hat das Zeug, Menschen politisch zu mobilisieren? Also hinterlässt Cyberpunk einen eher ratlos, deprimiert, defätistisch? Oder würden Sie diesem Genre sogar zutrauen, dass es eben genau im Aufzeigen dieser Dystopien Leute vom Sofa und auf die Straße holt?
Ja, das Problem mit dem Cyberpunk als Genre ist, dass wir in den 80er Jahren, da kommt es ja ursprünglich her, sozusagen sehen, dass da so ein klein bisschen so eine Fetischisierung von Technologie entsteht. Also wir finden diese ganzen Technologien, dieses Hightech eben sehr spannend und was da für Möglichkeiten drin sind, virtuelle Welten, Cyborgs, die Verbesserung des Menschen, das sind alles so Technologien, wo wir eine große Faszination mit haben. Und das einfach nur erstmal neutral darzustellen, vielleicht auch zu zeigen, dass die neoliberale Weltordnung das alles im Griff hat, ist natürlich erstmal jetzt noch keine politische Kritik. Das ist auch etwas, was man den Cyberpunks vorgeworfen hat, dass sie nämlich nicht klar dazu eine alternative Position aufgebaut haben. Ich glaube, da sind wir mittlerweile ein Stück weiter. Und Cyberpunk lässt sich sehr gut auch als politisch motiviert lesen, indem wir nämlich einfach anfangen, bei Gibsons Zitat einzuhaken, die Straße findet einen eigenen Nutzen für die Dinge. Dass natürlich ich diese Technologien auch gegen das System setzen kann. Also wir haben im Rutledge Companion einen Artikel zum Beispiel zu Surveillance, also zu Überwachung, in dem auch argumentiert wird, dass natürlich die Möglichkeit entgegengesetzt besteht, dass also durch Überwachungstechnologien auch die Möglichkeit zu Accountability, also zu Rechenschaft gegeben ist, dass ich also anfangen kann, durch Überwachung auch eben den Staat zu überwachen und eben Rechenschaft ablegen zu lassen. Also zum Beispiel eben Polizeiaktionen zu filmen, sich Bilder rauszuschmuggeln, eben gerade von diesen Hongkong-Protesten, die es ansonsten womöglich im Staatsfernsehen nie gegeben hätte. Und ich glaube, damit kann man dann, der Autor im Buch nennt es dann Surveillance, also die Überwachung nicht als Überwachung, sondern als Unterwachung, also von unten betrachtet. Und ich glaube, das sind auch so Elemente, die wir im Cyberpunk finden und die tatsächlich heutzutage eine sehr spannende Perspektive aufmachen.
Sagt der Hamburger Medienwissenschaftler Lars Schmeink. Er ist Vorsitzender der Gesellschaft für Fantastikforschung und Herausgeber des wissenschaftlichen Handbuchs The Rutledge Companion to Cyberpunk Culture. Vielen lieben Dank nach Hamburg.
Ja, vielen Dank, dass ich da war.
Und das war sie, unsere letzte Kompressor Deluxe Podcast-Ausgabe fürs Jahr 2019. Ich bin Gesa Ufer und empfehle Ihnen dringend, abonnieren Sie den Kompressor als Podcast, zum Beispiel in der DLF Audiothek oder bei Spotify. Hören Sie auch unbedingt mal rein bei den anderen Podcast-Angeboten von Deutschlandfunk Kultur. Wir bauen gerade massiv unser Angebot für Sie aus und neben dem neu konfektionierten Kompressor-Podcast empfehle ich Ihnen ganz besonders unseren Kulturpodcast Lakonisch Elegant. Viel Spaß!